Hooday, hier ist der German Jungle, der Fan-Talk der Cincinnati Bengals Fans Germany.
And now he fires downfield to Jamar Chase, he's got it! Wow. And takes it all the way for a Bengals touchdown, 70 yards from Burrow to Chase!
Hooday, hooday, they gon' beat the Bengals! Hooday, 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 they gon' beat the Bengals! Oh.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des German Jungle Podcasts. Wir haben den Draft hinter uns gebracht und haben somit einiges zu besprechen. Und damit wir das erfolgreich tun können, bin ich heute nicht alleine, sondern ich habe den lieben Thomas dabei.
Moin Moin.
Und den lieben Steven.
Eine wunderschöne gute Tageszeit. Und als du erfolgreich gesagt hast, dann habe ich mich direkt zurückgelehnt. Ich wusste, ich bin nicht gemeint.
Das sind aber keine hohen Ansprüche.
Ja, mir steckt der Draft doch in den Knochen. Ich habe überhaupt keine Ansprüche. Mich wundert es, dass ich hier noch sitze.
Was ist denn die beste Methode, um so eine lange Draftnacht erfolgreich zu überleben? Trinkst du Kaffee? Trinkst du gar nichts? Trinkst du Wodka?
Ich weiß es nicht. Nee, Wodka scheidet aus, also grundsätzlich. Ein Kaffee zum Aufstehen, weil vorschlafen muss ja schon sein, aber dann muss es auch weichen. Weil wenn du die ganze Nacht durch Kaffee säufst, dann kannst du ja morgens auch nochmal einpennen. Und dann hast du was um 6 Uhr so einen angebrochenen Tag. Arbeiten tust du eh nicht mehr. Also, nee. Hab's auch fast durchgehalten. Die siebte habe ich nicht mehr mitgemacht.
Okay, ich glaube, da hast du dann auch nicht mehr allzu viel verpasst. Wir haben, bevor es jetzt losgeht, News. Haben wir News. Kurz vor dem Draft ist noch ziemlich was abgegangen. Wir hatten wieder mal eine Trade Request, Thomas.
Warum fängst du jetzt bei mir an?
War einfach. Ich habe das Gefühl, ich nehme sonst immer zuerst Steven dran, dann bist du jetzt heute zuerst dran.
Thomas, der große Fan von dem Thema ist.
Also sagen wir es mal so, wer so einen schlechten Berater hat, soll ihn eigentlich feuern und mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen.
Und das schreibe ich so. Also wenn du sagst, ich verlange mehr Geld oder einen Trade, und das vor Ablauf der Frist, wo das nicht mehr zulässig ist, dass man das macht. Der ist lang genug im Geschäft. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist, aber da haben sich ein bisschen echt in die Nesseln gesetzt und es war ja dann auch ganz schnell wieder still. Ich glaube, die haben kapiert, wie dumm es war.
Ja, also mir erschließt sich die Idee nicht ganz, mehr Geld zu verdienen zu wollen, indem man auf ganz viel Geld verzichtet.
Ja, also das Retiren habe ich überhaupt nicht ernst genommen. Selbst ich, bei den Bengals, das ist keine Drohung. Selbst Carson Palmer ist in Rente geschickt worden.
Genau.
Da mussten die Raiders ja sich schon echt was Hübsches anziehen und sich die Beine rasieren, dass Mike Brown da nochmal weich geworden ist und dann einen Trade nachgegeben hat.
Also, ja, viel mehr können wir dazu wirklich nicht sagen. Trey Hendrickson wird nächste Saison spielen. Für die Bengals spielen und dann schauen wir dann da wieder weiter, wie es um seinen Vertrag steht. Zweite Neuigkeit, die jetzt nach dem Draft gekommen ist. Dax Hill wurde offiziell als Cornerback angekündigt.
Ja, zu erwartender Schritt fand ich, dass man da jetzt nochmal guckt, ob er da, wie da sein Impact sein kann. Also, dass er Cornerback spielen kann, das hat er bei Michigan schon gezeigt. Jetzt ist halt die Frage, ob er es auf Pro-Level kann. Was ich gut finde, ist, man hat da jetzt Klarheit, oder der Spieler hat auch Klarheit, was seine Aufgabe ist. Und und als Top-Cornerback kannst du mehr Geld verdienen als ein Top-Safety.
Ja, also ich finde, es kommt ihm entgegen. Er hat ja eine unfassbare Athletik, die kommt auf Cornerback einfach viel mehr zur Geltung als auf Safety. Wenn er vielleicht wirklich Probleme hat, ja das ganze Spielfeld zu sehen und da schnell zu schalten, dann ist Safety vielleicht auch auf NFL-Level nicht seine Position. Und da finde ich es aber auch stark von Errol Rumo, dass er sagt, okay, pass auf, ich wollte den Spieler haben, ich glaube an den Spieler, der hat jetzt letzte Saison sehr große Fragezeichen aufgeworfen, aber ich schmeiße nicht weg und ich versuche auch nicht irgendwie meinen Willen durchzudrücken, dass da unbedingt hier diese Position jetzt gefälligst erfolgreich sein soll, sondern ich denke mir, hey, was ein die Stärke vom Spieler, was kann ich machen, dass ihn auf den Platz bringt, was ihm hilft. Und dann das wird wahrscheinlich nicht jeder Vorgesetzte machen.
Glaubt ihr denn, er hat eine realistische Chance, einer der beiden Starting Corner Spots zu bedecken? Oder ist er eher so der Dritte, der auf dem Feld steht? Oder also wohin kann sich denn seine Rolle realistischerweise noch hin entwickeln auf Corner?
Also ich denke, dass er dieses Jahr mit also nicht mit Cam Taylor-Britt, sondern mit Turner um den Starting-Position sich battlen wird. Ich persönlich sehe ihn natürlich auch eher als Slot-Corner, bloß da haben wir halt ich würde behaupten, einen der besten Slot-Corners der Liga oder Nickelbacks mit Mike Hilton. Sollte das wirklich Mike Hilton dieses Jahr den letzten Vertragsjahr, weiß ich jetzt gar nicht, oder nächstes Jahr erst.
Dieses Jahr,
dann wäre es da für ihn der logische Spot, weil er kann die Box spielen, er kann vernünftig tackeln, aber
Er kann blitzen,
genau. Aber du holst dir nicht unbedingt, also ich zumindest hole mir keinen First-Round-Safety, um ihn schnellstmöglich als Nickelback zu haben, sondern dann will ich testen, wie er als Outside-Corner spielt. Und wir haben ihn ja auch geholt, weil er so vielseitig ist und nicht nur der klassische Safety.
Ich denke, damit haben wir dieses Thema ganz gut eingefangen. Dann lass uns zur großen Sache kommen. Der Draft hat stattgefunden, Donnerstag bis Samstag.
Wie fandet ihr den denn insgesamt so als Veranstaltung oder wie er insgesamt gelaufen ist? Wie erwartet oder?
Also die Veranstaltung muss ich erstmal krass finden, dass 700.000 Menschen teilweise vor Ort waren.
Das ist brutal. Da merkst du mal, in Detroit ist sonst nichts los.
Ja, also das fand ich einfach brutal. Das war doppelt so viel als beim letzten Mal. Ja. Gut, letztes Mal war Cleveland, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ist auch kein Wunder. Aber ja, also Veranstaltung mega. Und wenn man jetzt, gab ja auch viele viele Internetsprüche, dass da irgendwie mehrere Millionen Menschen guckt, wie er 32 Namen vorliest. Ja, das stimmt schon in irgendeiner Form.
Naja, wie waren die Meute von Fans vom Kreiswehrersatz?
Ja, genau.
Kreiswehrersatzamt für die Jüngeren unter euch. Da ist man früher hingegangen zur Musterung.
Die wissen nicht, was eine Musterung ist, jetzt musst du das auch noch erklären, aber das lassen wir heute, denke ich mal.
Da bist du mal durchleuchtet worden, bevor du deine Zeit zum Militär bist. Außer jemand hat dir eine schöne Verweigerung geschrieben. Aber egal, wir waren beim Draft. Ja, also ich fand so die erste Runde waren ja auch weniger Trades, als ich jetzt gedacht hätte. Ne? Also die kam ja erst also ganz oben überhaupt nicht und dann.
Es war irgendwie weird mit den ganzen Quarterbacks.
Ja, das ist auch teilweise. Ja, ich meine, Atlanta brauchen wir jetzt hier nicht aufmachen. Da gab es genug Diskussionen. Ich glaube, sie haben es dann auch erklärt. Sie sagen, sie wollen nicht in diesen QB-Purgatory wieder gefangen sein. Das heißt, sie wollen auf jeden Fall den nächsten Franchise-QB schon im Roster haben. Ist vielleicht meiner Meinung nach ein bisschen eine ängstliche Haltung, aber ja, sie haben jetzt die Zeit hinter sich. Vielleicht sind sie da ein bisschen gezeichnet und ja, mal gucken.
Also eigentlich kann man ja sagen, für die Bengals ist das Board fast perfekt gefallen, wenn so viele Quarterbacks gehen, spielt das mehr Talent weiter nach hinten.
Und es war ja auch nicht ein Cornerback vom Board.
Doch,
ne?
Ich bin der Meinung, nee, stimmt. Philly hat den
ersten Cornerback. Der kam erst bei den Eagles. Lions? Lions, glaube ich, oder?
Oder Lions, ja, kann sein.
Ja, die Lions, die haben Arnold genommen als Ersten.
Es war bis zu den Bengals, waren es glaube ich 2 Verteidiger mit Latu und Murphy.
Ja, aber auch, dass er dann der erste Defender ist, der vom Board geht, mit diesem ja eigentlich großen medizinischen Red Flag hinten dran. Da müssen sich die Colts schon sehr, sehr sicher sein, dass in dem Nacken alles in bester Ordnung ist.
Ja, und kurz vor uns ging ja auch
und dein. Ja, und genau. Und dann zwischendrin, dein Liebling, Andrea, Byron Murphy, ist zu den Seahawks.
Ja, schade drum.
Hast du jetzt demnächst ein grünes Trikot irgendwie im Schrank heimlich?
Nee.
Oder?
Nee.
Okay. Nee.
Tatsächlich nicht. Und Seahawks ist so eine Franchise, die mir relativ egal sind. Keine Ahnung. Hab da keine Emotionen bei diesem Team. Was ich mehr Emotionen habe, ist der Pick an 18. Die Bengals haben, wie vom allwissenden großen Steven vorhergesagt, Amarius Mims, ein Hühne sondersgleichen, gedraftet. Takes.
Ja. Ich könnte ein Tänzchen aufführen. Ja, also ich hab's ja schon ein paar Mal gesagt. Es ist einfach so der perfekte Fit für uns. Ich meine, jetzt haben wir mit 3 Tackles 1000 Pfund. der sieht aus wie Trent Brown, vielleicht ein bisschen kleiner, dafür mega athletisch. Da ist, glaube ich, kaum ein Gramm Fett an dem Typen dran. Er hat noch unfassbar viel zu lernen, aber wie ich vor ein paar Jahren auch schon gesagt habe bei Orlando Brown, bei der Masse muss die Technik noch nicht mal perfekt sein. Er kriegt sie trotzdem geblockt, weil keiner kann den Bull rushen. Er ist viel zu groß, um dass du drum rumlaufen kannst. Und jetzt hast du mit Mims nochmal sowas, nur in athletischer. Sprich, die Kurve, die du laufen müsstest, ist noch größer. Und wenn er einmal die Hände an dir dran hat, ist es vorbei. Dann kannst du stehen bleiben, quatscht ein bisschen mit dem. Da kommst du nicht durch. Der ist wahrscheinlich, also der wird nicht direkt starten, der wird irgendwann kommen. Ich sehe, der wird im allerschlimmsten Fall hast du einen durchschnittlichen Spieler, weil er immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird. Aber wenn ich jetzt irgendwo eine Wette finden würde, ob er in 4 oder 5 Jahren der beste Spieler aus der gesamten Draft-Class ist, würde ich einen 5er draufsetzen. Also ich sag nicht, er wird es auf jeden Fall. Ich sag da jetzt nicht, das ist so noch 50-50 Chance. Aber er hat eine Chance, dass es sein könnte, wenn alles gut für ihn läuft. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Spaß wir mit dem haben werden, weil das kann ganz geil werden. Die Nummer hat er sich schon mal die richtige rausgesucht.
Das ist die Nummer, die alte Nummer von Will Anderson, oder?
Genau, die 71.
Wissen alle, wer Will Anderson ist?
Ja, hoffe ich doch mal. Das ist hier ein bisschen Basiswissen, muss man sich hier schon ein bisschen anschaffen, Kinders. Okay. Also das hier, wir hatten das letzte Mal Metal. Ne? Du kannst nicht einfach einsteigen, ohne dass du mal Black Sabbath, Iron Maiden und die ganzen Klassiker gehört hast.
Thomas, hast du noch was zu Amarius Mims?
Ja, ich sehe das ein bisschen kritischer als Steven. Ich verstehe, dass man so einen Zukunftspick macht. Ich finde aber, dass Mims ein bisschen mehr Fragezeichen hat, als es mir lieb ist. Ja, er ist halt ein Zuchttier, ne, das muss man so sagen. Der wurde gezüchtet, um auf das Tackle zu spielen. Ne, 6'7 groß, 345 schwer, hat lange Arme, große Hände. Also eigentlich das, was du dir wünschst. Aber was mir eben halt so ein bisschen Kopfzerbrechen macht, ist jetzt nicht die Verletzung, die er hatte, sondern eher, dass er im College eigentlich nur 600 Snaps gespielt hat. So.
Aber er hat halt auch keinen Snap davon verloren. Das ist es halt.
Ja, aber man muss auch so... Ich will nicht schlecht reden, aber das ist halt... das, was mir so...
Nee, also ich verstehe es, wenn er jetzt irgendwie da ein bisschen Lehrgeld gezahlt hätte oder so, aber...
Ja, genau, also wie gesagt, ein Draft kann man ja immer erst in ein, zwei Jahren bewerten, also zwischen zwei und drei Jahren, wenn die Spieler dann auch gespielt haben. So,
Entschuldigung, ich will da nicht reinquatschen.
Das ist schon in Ordnung so. Ich finde auch jetzt nicht unbedingt schlimm, dass wir es gemacht haben. Ich hätte mir natürlich eher jemanden gewünscht in der ersten Runde, der uns deutlich schneller, also eigentlich Day One, Day Two Impact geben würde. Und ich bin der Meinung, zum Beispiel mit Johnny Newton wäre einer noch da gewesen oder eben halt auch ein Cornerback wäre da gewesen, der Day One Starter hätte sein können. So sehe ich.
Nein, Newton ist aber auch ein ganzes Stück noch gefallen.
Ja, das stimmt. Also die Teams hatten ihn allgemein nicht hoch. Das gebe ich natürlich auch gerne zu. Aber trotzdem, ich bin der Meinung, da wäre ein Spieler gewesen, der uns... Ich betrachte es eher, wir sind jetzt so gerade, wir haben ein kurzes Win-Now-Fenster, bevor wir einen kleinen Rebuild machen müssen, in zwei Jahren spätestens. Und dann hätte ich mir eher gewünscht, dass wir versuchen, jetzt wirklich alle Kräfte dahin auszulegen, zumindest in der ersten Runde, dass wir da einen Spieler haben, der schnell einen Impact hat. Und das sehe ich halt
danke
bei...
Danke für diese Überleitung. Danke für diese Überleitung zu einer Beleidigung. Und zwar ein Fuck you an Callahan bei den Titans. Kaum als der Head Coach fing der hier an, uns die geilen Spieler wegzupicken. Weil J.C. Latham, war aber ja auch gesagt, das war auch ein Thema, den hat er ja an 7 schon gepickt. Also viel früher, als die meisten Mocs ihn hatten. Und in der zweiten, ich würde mal sagen, wir gehen da jetzt langsam über, dann nehme ich mal diese Überleitung, wenn ich darf, Andrea.
Ja, ist gut.
Gehen Sie her und picken einfach T'Vondre Sweat. Diese Bastarde.
Vor allem so früh, aber...
Ja, es ist halt, du kriegst nicht oft einen Nose-Tackle, die sind eh selten in Drafts, aber dann auch einen Nose-Tackle, der wirklich ein Playmaker ist. Ja, das stellst du halt am Wochenende ein Fahrrad zur Verfügung, aber das ist schon einer, den du im Team haben willst, wenn er Profi sein kann. Das ist das Fragezeichen bei ihm.
Das stimmt. Gut.
Wir haben ja dann unseren eigenen D-Liner in der zweiten Runde gepickt. Und das ist dann wieder der absolut prototypische Bengals-Tipp. All-Conference- Team-Captain, Vater eines bewiesenen NFL-Spielers.
Sohn.
Chris Jenkins, Defensive Tackle von den Michigan Wolverines, oder?
Ja.
Wolverines sind das. Die und natürlich Champion, NCAA-Champion. Ja. Ein Spieler für die D-Line.
Thomas, du darfst das gerne übernehmen, das ist dein Spezialgebiet, aber ich hätte jetzt gesagt, das ist ein Pick, da kann der Floor eigentlich kaum höher sein. Er kann ja im Prinzip, den kannst du in Week One aufs Feld stellen.
Ja, also vor allen Dingen, also Dame Burgler hat ihn im Beast auch als seinen dritten Defense Tackle gerankt. Manche haben ihn auch ein bisschen niedriger, weil er ist jetzt kein reiner Pass-Rusher, ne, was ist ja in der heutigen NFL auch immer ein bisschen höher gerankt ist, aber es ist ein vernünftiger Arounder. Wir hatten das auch im Vorgespräch gerade zu dem, muss man ja auch sagen, der wird einen hohen Floor mitbringen, der wird schnell in der Starting-Rotation mit drin sein, kann von 0 bis sogar 5 alles spielen, also wäre dann so ein Heavy Defense End für Heavy Frontes. Bin ich sehr zufrieden mit dem Pick. Genau das, was wir, ich würde auch sagen, das war unser größter Need in der Defense. Und den haben wir mit einem guten Spieler adressiert.
Ja. Ich finde er so ein bisschen, er ist so ein bisschen BJ Hill, nur wo BJ Hill stärker im Pass Rush ist und schwächer gegen Lauf, ist Jenkins vielleicht ein bisschen stärker gegen Run und dafür braucht er noch ein paar Pass Rush Moves.
Ja, also ich würde sagen, dass Jenkins sozusagen der Nachfolger von BJ Hill ist. So, das ist jetzt meine Early Prediction für den Spieler, dass der eben halt den beerben wird. Zumindest in der Starting-Rolle. So ein Team wie BJ Hill braucht eigentlich jedes, so ein Spieler wie BJ Hill braucht eigentlich jeder. Aber das ist, also das ist eine gute Wahl.
Es hat einen Line-Spieler, der eher dazu dient, dass andere dann um ihn herum Platz haben für ihre guten Pass-Rush-Moves, der vor allem Space auf ist, der sich auch gegen Double-Teams stellen kann. Also, den wirst du nicht allzu oft irgendwie die gegnerischen Quarterbacks sacken sehen. Musste er bei Michigan einfach auch nicht mega oft machen, so wie ich das gelesen habe. Vielleicht darf er das dann bei den Bengals mehr.
Ja, aber er ist jetzt auch kein Nose Tackle, also das darf jetzt, also er macht, ich finde,
also das ist eine klassische Free Tech in der Penetration. So.
Genau, also er schnappt sich seinen Blocker und verschafft sich einen Überblick und weist sich dann in die richtige Richtung los. Das macht er immens stark und auch sehr, ich meine, das ist ohnehin ein brutal starker Spieler.
Und vor allen Dingen, was bei ihm auch noch so ein Vorteil ist, er hat lange Arme. Also kräftig. Er hat lange Arme, fast ein 80er Wing. Genau, auf Free Tech brauchst du das halt. Eine lange Arme, den Gegner weghalten, damit du ihn rumschieben kannst, aufnehmen kannst. Und das ist halt... Genau.
Ja, und deswegen kann er das eben machen.
Genau.
Also sich den Blocker schnappen und dann kannst du auch nicht an ihm vorbei, obwohl er theoretisch geblockt ist, weil er braucht nur eine Arme ausfahren und er hat dich. Und das ist die Gefahr bei ihm, wo halt jetzt zum Beispiel ein DJ Reader sich einfach zwei O-Line-Men schnappt und dann ist eine Gap zu und die anderen beiden, da hat er auch noch eine Hand dort. Das ist eben eine andere Spielweise. Ist vielleicht bei Jenkins, den kannst du halt bei jedem, egal was für ein Down es ist, kannst du noch auf dem Feld stehen haben, theoretisch. Ja.
Und das Wichtigste, absolut geiler Spitzname, der Mutant, der Mutant.
Das stimmt. Also ich habe ja gerade gesagt, kräftig, schaut euch mal die Arme an. Also das ist, ich weiß jetzt nicht, was er an den Benchpress gemacht hat, bei den langen Armen, da musst du ja eigentlich immer so ein paar noch mit oben drauf zählen, weil dann wieder der Weg weiter ist. Ja, also ich glaube, wir werden Spaß
29.
haben. 29, ja. Und das mit den Armen, überleg mir, zähl mal vier oben drauf, dann bist du in den 30ern. Also da kommt nicht jeder hin.
Ja, er hat auch einen guten Release. Also sein erster Step ist wirklich gut. Ne? Der 1,70. Also er hat auch einen Get-Off. Das darf man nicht jetzt hier nicht... auch nicht fair für...
Genau, und gerade mit der Kraft, wenn da irgendein O-Liner ist, der vielleicht ein schlechtes Footwork hat oder der, keine Ahnung, vielleicht angeschlagen ist oder generell einfach nicht kräftig ist, stell dir vor, oder ein Tight End steht ihm gegenüber, weil er kann überall auf der D-Line spielen, der geht mit dem spazieren. Also da werden wir ein paar lustige Plays haben, glaube ich, in ein paar Jahren. Da werden sie ein paar ansammeln.
Okay, dann gehen wir schon in Runde 3. Da hatten wir 2 Picks. Wir beginnen mal, weil wir gerade beim Thema sind, beim späteren der beiden. McKinley Jackson an 97 war er der Pick, auch ein Defensive Tackle aus Texas A&M. Als er gepickt wurde, war die Reaktion vieler, dass es eher ein bisschen ein Reach war, weil er auf den meisten bekannten Public Boards eher ein bisschen später einsortiert war. Warum haben ihn die Bengals trotzdem so hoch ausgewählt?
Das ist eine gute Frage. Also ich verstehe es, weil er ist der typische Nose Tackle. 330, fast 330 Pfund schwer, aber auch lange Arme und sowas. Also ich verstehe, warum er auch so weit hinten gegradet ist, weil er ist aufgrund der Masse natürlich auch relativ unbeweglich. Ich verstehe es, um das kurz zu beenden, ja, dass er niedriger gegradet wurde, aber ich verstehe auch, dass wir da vielleicht sagen, er ist für uns der beste Nose Tackle auf dem Board. Und es ist halt auch kein Original. Es ist halt, dieser Pick wurde ja immer als Bonus-Pick gesehen, weil der ja erst nach Protest gekommen ist. Die Frage ist, hätten wir was Besseres bekommen da? Ja, aber es wäre zum Beispiel Jatavion Sanders wäre da gewesen noch und so weiter. Aber ich würde sagen, das geht schon in Ordnung.
Hm. Ja, die Nose-Tackles an sich, und das erklärt vielleicht so ein bisschen auch die Runde, in die er gegradet wurde, die werden leider halt mit den Defensive Tackles zusammengemischt. Ich meine, früher hatten wir es so, da waren Outside-Linebacker, waren auch in der Linebacker-Gruppe, auch wenn es eine komplett andere Position war als der klassische Inside-Linebacker. Deswegen gibt es ja heute auch Edge. Edge, diesen Begriff gab es ja noch nicht immer. Und das wird vielleicht mal Zeit, dass wir sowas mit Nose-Tackle machen, weil der Job ist ein anderer. Der Körper, der gefordert ist, ist ein ganz anderer. Ich meine, du und McKinley Jackson ist, kannst du sagen, nach Sweat eigentlich so der zweitbeste Nose-Tackle in dieser Draft-Class gewesen. Haben wir ihn früh gepickt? Ja, wahrscheinlich. Vielleicht, wenn wir bunter getradet hätten, ein Stück hätten wir ihn auch noch bekommen. Da brauchst du halt auch jemanden, der mitmacht. Wir waren jetzt halt auch nicht wahnsinnig viele Trades dieses Jahr. Für das, was er, für die Rolle, die er in deinem Team einnimmt und die Tatsache, dass wir einfach gerade keinen Nose-Tackle haben, rechtfertigt schon. Ja, bisschen Reach, aber ich finde, der hat auch eine Upside. Der kann gut penetrieren.
Vor allem kann er den Block halten, er kann das Gap zu machen.
Genau.
Er kann,
genau.
Also der kann damit
der penetriert haben. Und ist dann wie so ein, wie so ein Blutgerinnsel, verstopfte da die Ader. Vielleicht ein blöder Vergleich, aber so, das beschreibt es eigentlich ganz gut, was er da macht. Er verschafft ganz viel Unordnung und dann hat er oft mal auch nochmal so einen Spin-Move, wo er plötzlich aus dem Block rauskommt und plötzlich hängt er am Running Back oder am QB dran. Das siehst du natürlich jetzt nicht bei jedem Snap, aber das ist eine Sache, auf die man aufbauen kann. Ja, also wird jetzt nicht der Star in der NFL, glaube ich, aber der wird sich eine ganze Weile bei uns oder wenn nicht bei uns, dann bei anderen Teams, denke ich, in der NFL halten.
Es geht ja auch darum, in den Runden solide Starter zu finden und nicht, oder solide Rotationsspieler, genau. Und nicht um den nächsten Star, Defense Tackle oder genau. Sowas.
Und späte dritte Runde kannst du es machen.
Also ich finde, ich fand den Zach Carter Pick da mal vor 3 Jahren fraglicher als jetzt mit McKinley Jackson, weil der wird eine klare Rolle haben, das hatte Carter zu dem Zeitpunkt nicht. Aber
da bin ich voll bei dir.
McKinley Jackson wird eine klare Rolle haben bei uns im Team und deswegen, ich verstehe den Pick, ich kann ihn auch zu weit nachvollziehen, hätte man vielleicht jemand Besseres kommen, gebe ich auch zu, ja, hättest du ihn wahrscheinlich Ende der Vierte bekommen, hättest du bestimmt auch. 5. vielleicht, aber man wollte halt sicher gehen und da muss man eben halt auch was investieren.
Nee, also ich sag mal, wenn irgendein Team noch Need hat auf Nose Tackle, da geht in der Runde drauf spätestens. In der 4. wäre, denke ich, weg gewesen. Weil es einfach der logisch nächste Pick wäre für diese Position. Und früher oder später nimmt die niemand. Also, und das war halt auch die. In etwa die Range. Wir haben halt sehr früh in der Range oder vielleicht so einen Ticken davor genommen. Aber ja, ist halt so. Wir hatten auch genug Picks, sagen wir es mal so.
Genau, es war ja der Extra-Pick, den wir bekommen haben, für Jesse Bates. Compensatory-Pick, wenn ich da richtig liege. Ich finde, dann kannst du schon mal so einen Shot nehmen auf so einen Spieler. Wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und irgendwie ihm von ihm DJ Reader Output erwarten, weil DJ
Reader Output dafür kann er sich aber noch entwickeln. DJ Reader war ein 5-Runden-Pick.
Genau.
So, das hängt natürlich viel mit Coachen zusammen und auch natürlich der persönlichen Entwicklung eines Spielers. Und es heißt ja nicht umsonst.
Genau, Draft. Das wäre so die Optimalvorstellung, genau. Oder? Dass er vielleicht irgendwann mal so eine Rolle einnehmen
der
könnte.
Der wird Snaps sehen, auf jeden Fall. Also der wird in Run-Packages auf jeden Fall auf dem Feld stehen. Da bin ich mir relativ sicher. Da denke ich, kann er auch sehr schnell helfen.
Wie gesagt, der wird eine klare Rolle bei uns haben. Nicht so wie Zach Carter, als wir ihn gedraftet haben. Oder zumindest für uns verständlich eine klare Rolle haben. Das war bei Zach Carter auch so. Das sehe ich eben halt auch bei ihm. So, dass diese klare Nose-Tackle-Run First-Down-Rolle erkriegen wird oder auch eben halt Goal-Line-Packages, um den Center und die Guards zu beschäftigen.
Okay, dann haben wir einen anderen Drittrunden-Pick noch gemacht und zwar ein bisschen früher an 80. Es wurde ein Receiver und es wurde Jermaine Burton von Alabama. Der Spieler hat enormes Potenzial, wenn man sein Tape anschaut, aber es ist so einiges neben dem Feld passiert.
Oh, das habe ich gar nicht mitgeschnitten.
Zum Beispiel scheint er ein recht emotionaler Spieler zu sein. Er hat wohl 2023 oder 2022, als Alabama gegen Tennessee verloren hat und die Tennessee-Fans das Feld gestürmt haben, hat er wohl im Frust mit seiner Faust eine Frau erwischt auf dem Feld. Also das sind doch ein paar charakterliche Fragen. Aber der Spieler auf dem Feld, was man auf Tape sieht, sind sich eigentlich alle einig, hätte viel höher gehen müssen.
Ja, ich glaube, ich der Erste, der bei Alabama Receiver angeführt hat und nicht in der ersten Runde gedraftet wurde. Wenn du dir sein Tape anschaust, sehe ich so auf jeden Fall eigentlich Zweite. Und was mich dabei in Wahnsinn treibt, ich weiß nicht, an wen er mich erinnert. Ich meine, man hat ja beim Pick gesehen, er wurde von Hushmanzada trainiert und das siehst du. Gerade so dieses, wie er mit den Händen arbeitet und auch wie er bei den Defendern also so ein bisschen für Stunk sorgt, das ist vollkommen TJ. Aber er, auch so wie er die Routes läuft, erinnert es mich so ein bisschen an Tyler Boyd, auch sehr smooth und sehr gutes Gefühl für die Gaps. Und die Art, wie er rennt, das sieht irgendwie langsam aus, ist es aber nicht. Und er variiert auch sehr gut mit der Geschwindigkeit und das erinnert mich wieder ein bisschen an Chase.
Ja, also von den Körpermaßen ist er halt auch wirklich Chase.
Ja.
1b, sag ich mal, oder 0,5, ne? Was er halt auch mitbringt, ist Effort, ne? Ist aber so, er hatte jetzt keine einfache Saison mit einem mobilen Quarterback, der viel scrambled oder viel versucht, in der Pocket hin und her zu rennen, während der andere Receiver schon eher so laissez-faire, so, oh, er wirft eh nicht zu mir, ist Burton halt einer gewesen, der hat den Cut gesetzt, hat sich, auch wenn er auf der anderen Seite war, und hat seinen Arsch auf die andere Seite gewirkt, und sich, um sich anspielbar zu machen. Also auf dem Feld.
Und wenn einer den Ball hatte, der nicht er war, dann hat er geblockt.
Genau.
Das fand ich stark.
Und man muss jetzt sagen, willkommen Tyler Boyd. So, muss man eigentlich sagen, er wird die Rolle übernehmen, also wird sich mit Charlie, wie hieß unser Vierer-Pick von letzten Charlie Jones um den Slot prügeln. Jetzt nicht im wahrsten Sinne des Wortes, aber da ist die Camp, das ist das Camp-Battle. Und
Ich glaube aber nicht, dass der auf Slot limitiert ist. Ich sehe bei dem auch Outside-Potenzial.
Sehe ich auch, aber er wird kein Ex-Receiver sein. Aber seine primäre Rolle wird
nicht
bei uns dieses
Slot Jahr sein.
Davon bin ich erstmal überzeugt.
Nicht dieses Jahr, aber ich kann mir vorstellen, gebt dem 2-3 Jahre, dass wir den vermehrt im X sehen. Kann ich mir schon gut vorstellen. Es ist halt bei ihm, wie Andrea schon gesagt hat, ganz viel Charakterfrage. Ist es bei ihm wirklich einfach nur so dieser Siegeswille, dieser Drang gewinnen zu wollen, der ihn da ein bisschen über die Stränge schlagen lässt? Oder, ich meine, der ist ja 6-mal, glaube ich, hat er die Schule gewechselt. Ist es einfach einer, der immer wieder Stunk anfängt, überall aneckt, überall Probleme hat? Und falls er so einer war oder vielleicht auch noch ist, da wird es spannend zu sehen, wie kommt das Team mit so einem klar? Weil das Team ist ja gefestigt, das Team, das steht, da gibt es charakterlich eigentlich nichts zu bemängeln. Und jetzt hast du das so ein bisschen, ja, eventuell in Unruhe her drin. Ich bin mal gespannt, wie das Team damit umgeht. Das kann auch positiv werden, das kann geil werden, aber ich habe da mein Auge drauf.
Man muss auch sagen, Fragezeichen hat eigentlich jeder Spieler nach dem Draft, ne?
Ja,
und,
auf jeden Fall.
Er ist jetzt bei den Pros, er hat ein anderes Umfeld und das muss man auch mal sehen, ne? Also das ist jetzt nicht hier, im College werden die Spieler ja auch manchmal wirklich mit sich selbst überlassen, während du beim Pro-Team natürlich auch andere Faktoren hast. Da hast du Coaches, die sich wirklich um dich kümmern. Du hast da nicht irgendwie, du hast, wenn man es mal auf die Receiver-Gruppe bezeichnet, 10 Receiver und nicht irgendwie 60 gefühlt bei manchen Colleges. Und
ich habe auch das Gefühl, bei ihm ist so ein bisschen der Groschen gefallen.
Ja, das kann auch sein, ne? Und ich denke, wir können gute Plays von ihm erwarten. Und dass er ein guter Footballspieler ist, das hat er gezeigt.
Es ist der erste Pick von Zach Taylor und Co., den sie sich in diese Richtung erlauben. Ansonsten war es ja wirklich eher immer diese Chris Jenkins-Richtung, Team-Captain, All-American, Leader, weiß ich der Teufel was. Und das ist jetzt so der erste Spieler, wo sie bewusst auch so ein, ich sage mal in Anführungszeichen, charakterliches Risiko eingehen. Ich denke, man hat die Culture ganz gut etabliert und ich hoffe mit Burrow und Chase und Higgins und absoluten Pros um sich herum, dass er ein Spieler sein kann, der wirklich ein Unterschiedsspieler werden könnte. Mit Mixon haben wir es auch hinbekommen. Wieso also nicht auch mit Burton?
Ich muss eins sagen, also ich glaube, Zach Taylor mag ein bisschen den Bad Boy, weil so wie bei dem Pick hat er sich selten gefreut. Also da war er wirklich hyped. Und das fand ich interessant.
Ja, das war, also das hat mich ziemlich überrascht. Man könnte meinen, die jetzt, haben da gerade
ich habe auch eine Tom hohe Brady Meinung gedraftet. Von Burton. Ich habe wirklich eine hohe Meinung von Burton. Also ich glaube, Higgins wird weg sein, aber ich kann mir vorstellen, dass Burton da auch noch ganz viel Liebe bekommen wird bei uns. Dass der Abschied gar nicht so schmerzhaft sein wird.
Ja, und jetzt komme ich nochmal um die Ecke. Und das mag ich halt auch an unserer gesamten Draft-Strategie, dass wir eben halt in den Mid-Rounds gut, also das, was ich jetzt so in der First Round so ein bisschen kritisiert habe, das finde ich halt für diese Mid-Rounds, Day 2, dass du da diese Projekte auch holst, finde ich richtig gut. Und das ist eben halt auch dieses gesunde Roster-Building. Man fängt frühzeitig an, Komplementärspieler zu holen, um sie zu entwickeln, damit sie zeitnah heißt, nach der Rookie-Season, in diese Starter-Position reinzukommen. Also so dieses langsame Heranführen. Würde man von Burton jetzt schon erwarten, dass er Nummer 2 Receiver ist, würde ich auch sagen, das ist zu früh.
Ja, man muss ihm auf jeden Fall noch Zeit geben, aber ich sehe bei ihm wahnsinnig viel Potenzial und das ist auch ganz viel, was sich translaten wird in die NFL. Klar, wird jetzt nicht direkt eine 1000-Yard-Season, hat er bislang noch keine gehabt, müssen wir realistisch bleiben, aber ich mag sein Potenzial. Aber gesund ist eigentlich eine gute Überleitung in die vierte, ne?
genau, vierte Runde, wieder ein Passcatcher, dieses Mal auf der Tyrant-Position, Eric All aus Iowa. Hat sich, glaube ich, das Kreuzband zerschossen oder den Rücken oder beides.
Der hat zwei Season-Ending Injuries gehabt, ja.
Aber als Spieler, wenn du Tight End bei Iowa bist, ist das nie eine schlechte Idee.
Kittle,
Laporta und so weiter und so fort.
War es ja nicht auch, wie heißt er? Nicht Hendrickson, sondern der Detroit First Round Pick vor 4 Jahren, 5 Jahren.
Hawkinson.
Und ja. Der andere aus dem gleichen Draft Pick.
Hawkinson, Fant.
Fant, genau. Fant,
glaube ich auch. Ja, Fant. Ja, also das ist eine Tight End Schmiede. Also wer da spielt, da kannst du von ausgehen, der versteht sein Handwerk. Und das ist ja bei Eric All auf jeden Fall, finde ich auch der Fall. Das ist absolut rundum. Ja, ist es ein rundum Tight End, den du auch bei jedem Down auf dem Feld stehen hast. Der blockt dir Inline, der läuft dir Inline Routes, der geht die Seam runter, du kannst ihn in Slot stellen, du kannst ihn als H-Back einsetzen hinter der Line of Scrimmage. Er blockt jetzt, also er ist jetzt nicht der Weltenblocker, da ist Sample, hat zum Beispiel auf jeden Fall noch die Nase vorne. Aber dafür als Passcatcher ist er wesentlich dynamischer. 6 Fuß 5, 250 Pfund, Riesenframe, ein bisschen schon älter, Aber ich finde, auf jeden Fall, wenn er gesund bleibt, kann der auch richtig geil werden. Hat auch wieder Potenzial, ja.
Das ist ja ein bisschen das Thema des ganzen Drafts. Ich glaube, da kommen wir dann vielleicht am Ende noch zu. Es war nicht der einzige Titan im Draft. Runde 6 haben wir nochmal einen gedraftet. Jetzt, Gott bewahre, ich spreche den Namen richtig aus. Tanner McLaughlin aus Arizona. Der hat Rob Gronkowskis Titans Receiving irgendwas Rekord. Ich habe mir nicht genau aufgeschrieben, welchen, aber irgendeinen Receiving Rekord von Rob Gronkowski hat er bei Arizona gebrochen. Und den hatten viele Draft-Experten auch deutlich höher als Runde 6. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, wieso er gepickt wurde. Die Bengals hatten ihn auch höher. In Runde 6 war er immer noch da und jetzt haben wir plötzlich ganz viele Tight Ends im Roster.
Jetzt haben wir auch einfach die fünfte Runde übersprungen.
Da kommen wir nachher noch zu.
Ja, die Tanner McLaughlin ist... Ja, ist es ein reiner Pass-Catching-Tight-End. Also blocken darfst du den nicht lassen. Das sieht, sieht aus wie einer mit betäubten Händen, der versucht, das Geschirr zu spülen. Das sieht einfach nicht gut aus. Das ist sehr, wirkt absolut unnatürlich bei ihm. Aber als Pass-Catcher ist er wirklich dynamisch. Der hat auch ein gutes Gefühl für Lücken in der Zone. Der hovert da richtig schön rein, fängt den Ball, hat auch ein großes Frame, ist auch 6 Fuß 5. Ja, also im Passing-Game ist er eine Stärke, aber wenn du ihn halt auf dem Feld stellst, dann weiß der Gegner direkt, was du da mit ihm vorhast, weil der wird eine Route laufen, fertig.
Thomas?
Ich kann zu Tanner McLaughlin noch nicht so viel sagen. Soweit habe ich noch nicht gescoutet gehabt oder beziehungsweise Draftpicks reviewed. Jetzt kommt eben halt die Phase, wo ich nicht mehr so viel sagen kann.
Okay.
Ja, ich muss sagen, das ist...
Ich wollte nicht auch sagen,
also als Receiver wird er, das kann ich auch schon sagen, als Receiver macht er, wird er ein solider Tight End. Und das ist auch der Grund wahrscheinlich, weil oder der Hauptgrund, warum All deutlich geringer gegradet ist, weil er die Verletzung hatte. Aber man muss auch sagen, Tanner McLaughlin.
Tanner McLaughlin, Laddie.
Ja, ist halt auch der wirklich Schotte. Alt schon. Ne? Der ist ein 6-Year Senior aus dem College. Der ist 25, der geht mit 25 in seine Rookie-Season.
Naja, der kriegt schon Rentenberichte.
Genau, und ja, also Fakt ist, von unser Titan Room wird nicht so groß sein, wie er jetzt ist.
Okay. Genau, das ist ja, da gibt es ja jetzt die schönsten Gerüchte, das können wir jetzt mal ansprechen tatsächlich, weil wir hatten es kurz schon von Sample, da gibt es ja so ein paar Gerüchte, dass wir den umschulen auf Fullback. Dass wir dieses Jahr tatsächlich mit Fullback in die Season gehen, dafür vielleicht ein H-Back, also ein Halfback weniger. Was glaubt ihr, ist da was dran? Und wenn ja, kann es was werden?
Halte ich für gar nicht mal so schlechte Idee. Also ich höre es jetzt zum ersten Mal, das Gerücht. Aber persönlich halte ich das jetzt für keine schlechte Idee, weil er hat ja schon in Pass-Sets den Blocker gemäht aus dem Backfield heraus. Dass er blocken kann, das wissen wir. Und warum nicht? Also vielleicht
Also Receiver ist auch zuverlässig genug für einen Fullback. Ja. Also ich finde die Idee eigentlich, die hat Charme. Wenn du da einen Rosterplatz für ihn frei machst mit, weil ich habe zum Beispiel lieber ein Sample mit an Bord als einen Otto Normal H-Back 4.
Jetzt habe ich eine Frage. Ihr habt beide Football gespielt. Ich weiß, was ist denn der Unterschied zwischen H-Back und Fullback und Tight End und wieso? Also für mich als naiver Typ ist Fullback eine andere Position als Tight End. Fullback ist für mich eher was in Richtung Running Back. Wieso kann ein Drew Sample das trotzdem
spielen? Also spielen kann es erstmal grundsätzlich jeder. Aber im Endeffekt ist der H-Back ist ein ungeschulter Tight End. So, die haben andere, also Fullback ist so, die hat die klassischen Running Back-Größen, so um maximal um die 6, 6'1, 6'2 höchstens, während du beim Tight End ja mit 6'4 und aufwärts rechnest. Sie sind halt, in der NFL kommt das einfach nur viel zu tragen, da spielt das Personal noch eine Rolle, wie es auf dem Feld geht. Wenn in deinem Scouting-Bericht zum Beispiel steht, dass Drew Sample als Fullback gelistet wird, dann sehen sie halt, es kommt ein Tight End rauf und ein Fullback. Ne? Aber sie spielen daraus vielleicht eine ganz normale Wing-Formation, also mit zwei Tight Ends on the line. So, du bist halt deutlich flexibler, der Gegner kann sich, muss sich komplett anders umstellen, weil du dadurch durch den H-Back bist du in deinem Play-Design deutlich flexibler oder auch in deinem Personal Call.
Okay. Und die Rolle, die dann in Drew Sample hat, wäre dann vor allem die als Vorblocker.
Genau, oder auch vielleicht nochmal als alternativer Route-Läufer. Vielleicht kannst du ihn auch so bei Short-Yard-Situations einsetzen, weil er ist halt auch schwer zu tackeln. Es ist so ein Yard-After-Contact-Kreierter. Muss man sehen. Er ist groß, das ist so Fullback. Kann es ein Problem geben wegen Pad-Level, weil du musst dann auch lernen, dann wirklich auch tief zu bleiben. Aber da er blocken kann, müsste es hinbekommen.
Man muss auch sagen, die Bengals waren auch schon einer der Vorreiter, was H-Backs angeht. Damit haben wir schon vor 10 Jahren angefangen, den Fullback zu streichen und den vierten Teil zum H-Back zu machen. Also die Position ist bei uns ja nicht unbekannt. Wurde jetzt unter Zach Taylor mehr oder weniger ignoriert, sage ich mal. Aber dass du, man sieht es ja an Teams, im Endeffekt ist Kyle Juszczyk, zählt ja als mitbester Fullback der Liga, ist für mich auch ein zu klein geratener Tight End.
Ja.
Okay. Ja, dann
obwohl 6-1 ist
danke für die Aufklärung.
Was wollte ich noch sagen? was man natürlich auch ab und an mal sieht, und da möchte ich gerne mal hier den Namen Domata Peko auch verfallen lassen, der ist überfällig seit langem, kannst du auch mal einen Defensive Tackle auf Fullback stellen. Ich meine, die Cardinals haben es ja mit Defensive End gemacht, wenn sie Watt hingestellt haben auf Fullback. Aber ja, so einen gelernten Fullback im Team zu haben, finde ich, ist nie verkehrt.
Okay, dann habe ich ja, wie Steven schon protestiert hat, Runde 50 kommt, übersprungen. Da haben wir einen Cornerback gepickt, Chas Newton aus der Texas Christian University, kurz TCU. Ja, ein Spieler für die Kadertiefe, würde ich jetzt einfach mal so stammtischparolisch-mäßig sagen.
Weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ein Pressman-Corner. Das siehst du, das ist das, was er am liebsten macht, ist wirklich an der Line of Scrimmage dem Cornerback einmal auf die Füße treten und dann mitgehen, und wenn der Ball kommt, dann kann er ihm nochmal eine geben. Das siehst du bei ihm. Der ist sehr physisch, da muss er wahrscheinlich auch in der NFL ein bisschen aufpassen wegen Flaggen. Kann ich mir gut vorstellen bei ihm. Aber das Talent, also wenn wir wirklich viel Man spielen in einem, gegen jemanden, dann wird er ein gutes Spiel machen, glaube ich. Wenn du halt ja immer wieder einen Zone stellst oder wenn er viel gegen Run arbeiten muss, da sehe ich bei ihm deutliche Schwächen, gerade wenn er irgendwie Zone steht, da steht er gerne mal falsch oder macht die Übergaben nicht richtig. Aber wenn du einfach sagst, hier der, und wenn er aufs Klo geht, gehst du mit, dann macht er das.
Oh je.
Der muss halt sonst noch weiter lernen, aber ich glaube, da hat er mit Lou Anarumo jemanden, wenn der es ihm nicht beibringen kann, dann können es wahrscheinlich nicht viele.
Also ich gehe damit, dass es erstmal ein Tiefenpick ist. Das ist einer, der kann sich noch entwickeln. Das glaube ich auch. Ich habe zu denen jetzt nur Berichte gelesen. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen. Aber deswegen auch nur so eine vorsichtige Einschätzung. Also man muss sagen, ja, es ist erstmal wirklich dieser Kadertiefenpick. aber ich sehe, dass er gute Chancen hat, auch im Kader zu sein. So, unser Running Back, unser Cornerback Room ist nicht riesig und deswegen.
Ja, man muss ja dazu sagen, die letzten Jahre hatten wir immer noch irgendeinen Veteran-Cornerback, die Eli Apples dieser Welt zum Beispiel. So, diese Rolle haben wir dieses Jahr nicht. Dafür jetzt Dax Hill und den weiteren Rookie mit Justin Newton. Also ein Spieler hat es im Cornerback-Room sicher noch gebraucht. Wir werden dann sehen, wie sich das alles im Training Camp ausspielen wird. Ja. Gut, dann gibt es noch drei weitere Picks. Die Bengals haben echt viel gepickt in diesem Draft.
Und vor allem sich nichts bewegt. Das ist wirklich so.
Wie als, das Amen in der Kirche.
Ich stelle mir so vor, wie Mike Brown so im Ohrensessel einschläft, dann klingelt irgendwie das Telefon, so, hör, dein Pick ist da. So, was? Ist der da? Ja, dann nehmen wir den. Auflegt und dann einfach weiter.
Ja, eigentlich haben wir nicht nur noch zwei?
Nee, wir haben noch drei.
Ach, wir hatten zwei in der siebten Runde.
Runde 6, Cedric Johnson, Defensive End aus Ole Miss.
Ja.
Ja, kein.
Rotationsspieler, würde ich behaupten.
Ja, es ist halt, Cedric Johnson ist vor allem erstmal ein Athlet. Also wenn du siehst, was er auf dem Platz macht, das wirkt so ein bisschen wie einer, der ist am Footballfeld vorbeigelaufen. Die haben gesagt, hey, du siehst fit aus, wir brauchen jemanden, komm, schau mal, ob der Helm dir passt. Es wirkt ein bisschen kopflos, aber wenn er halt merkt, was los ist, dann kommt seine Athletik eben durch und dann ist er auch für seine Größe und für seine Masse überraschend schnell. Er hat auch genug Kraft, um wirklich mit O-Liner teilweise in der Gegend rumzuwerfen. Habe ich jetzt die Top-O-Liner nicht, wahrscheinlich auch nicht die er gegen, also in der NFL gegen sich sehen wird. Aber da ist auf jeden Fall sehr viel Kraft für diese Position. Und wenn er jetzt noch irgendwie Technik lernen kann, wenn er ein paar Pass-Moves zusammenbekommt, die dann auch Hand und Fuß haben, da wird er auf jeden Fall zumindest mal Situational Pass Rusher und ja, vielleicht schon Ende der Season weiterhelfen. Aber der hat da natürlich, der wird ordentlich zu kämpfen haben, um in diese, ja, um in diesen Roster reinzukommen.
Ja, man muss auch sagen, er könnte auch ein kleiner Stil sein. Bei den meisten Rankings, die ich gesehen habe, war er eigentlich so Ende vierte Runde gegradet. Und dann mit dem Kompensationspick in der sechsten Runde ihn zu bekommen, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. So, Defense End brauchst du immer im Kader oder musst du immer frische Gesichter reinbringen. Und wie er dann wirklich ist, das werden wir dann noch feststellen.
Ja, der explodiert halt wirklich von der Line of Scrimmage runter. Also wenn da so ein schwerfälliger Blocker ihm gegenübersteht, dann überrumpelt er den oder rennt einfach an ihm vorbei. Aber wie gesagt, in der NFL, da hat er jetzt andere Kaliber gegen sich. Da müssen wir mal schauen, da wird es mit der Athletik alleine nicht reichen. Aber Potenzial ist, ja, wir haben das Wort heute ein paar Mal schon gehabt, ist auf jeden Fall bei ihm da.
Gut, gleiche Defense. Gleiches Team, andere Positionsgruppe, ein bisschen weiter hinten im Backfield. Dejan Anthony, auch von Ole Miss, so Spielertyp Mike Hilton, wurde mir erzählt. Denke ich, macht dann Sinn, weil der Vertrag von Mike Hilton ja irgendwann ausläuft und dann hat er jetzt einen, wenn nicht sogar der beste Lehrmeister auf seiner Position.
Was ich bei Dejan Anthony wirklich also beachtenswert finde, was da wirklich ins Auge springt, ist Forced Incompletion Rate von 18,5%. Er hat wirklich ein Talent dafür, den Ball in der Luft zu spotten und dann auch dagegen zu arbeiten. Er hat überhaupt keine Angst zu hitten. Im Gegenteil, das macht dem richtig Spaß. Der hat einen Wumms drauf. Wenn er einschlägt, dann merkt man es. Würde man gar nicht denken bei seinen 205 Pfund. Ist das ein stark gefüllter Safety Room? Wird schwer haben, reinzukommen. Aber ich sehe ihn auch stark genug, dass er es nicht auf den Practice Squad schaffen würde bei uns.
Ja, die Frage ist auch, muss man auch wirklich stellen, wie fit ist wirklich Tyson Anderson? so nach seiner Verletzung.
Ja.
So,
dass Tyson Anderson ist angezählt jetzt,
genau,
absolut.
Genau, so, das ist ja das Nächste. Also im Endeffekt, wir haben ja mit Dex Hill immer noch Not-Safety aus der Cornerback-Gruppe, aber Tyson Anderson hat halt Fragezeichen durch die Verletzung. Er hat mir sehr gefallen die letzten Preseasons, das muss man einfach auch sagen, aber er ist halt durch seine Verletzungen angezählt und die Frage ist, wie sehr kommt er nach dem Kreuzbandriss wieder zurück? Und für die Rotationsrolle ist es natürlich auch klar, dass man dann einen Safety nimmt, der auch die Erfahrung schon hat. Also Anthony ist auch schon wieder relativ alt. Es ist auch so ein Corona-Überbleibsel. Der 6-Jahr-Senior, ne? Also der hat 2018 angefangen, College-Football zu spielen. Ja, genau, wird dieses Jahr 24. Und sagen wir es mal so, der kann eben halt aufgrund seiner Erfahrung schon relativ schnell Game-ready sein oder NFL-ready sein. Man darf aber nicht erwarten, dass er hier der nächste Held wird. Wäre schön, wenn, weil dann hätten wir endlich mal wieder einen Steal in den Late Rounds. Aber das ist halt wie immer das Fragezeichen.
Ja, er ist also ein bisschen von der Athletik limitiert. Er ist jetzt nicht der beste Athlet, das heißt, er wird sehr, sehr viel mit dem Kopf machen müssen. Und wenn er da halt quasi so ein Coach auf dem Feld ist, wenn er das sein kann oder was Vergleichbares, dann sehe ich das sein Path to the field. Also, dass er da wirklich der Intelligente ist, der einfach zusieht, dass hinten nichts einbrennt.
Gut, dann Pick Nummer 10 an 237. Als uns schon alle langsam das Hirn aus dem Kopf fließt, weil es nur noch Matsche war. Matt Lee, der Center der Miami University, der letztes Jahr oder in der vergangenen Saison der Nummer 1 gegradete Center von PFF war mit 82,7, noch über Leuten wie Jackson Power Johnson und Cedric Van Pran. Wieso ist der gute Mann in Runde 7 noch verfügbar?
Ich glaube, er ist einfach, weil er so unspektakulär ist. Das ist nicht so, der ist ja sein Leben lang schon irgendwie so, ja, nicht wirklich hoch gegradet worden. Der hat sich so überall so reingearbeitet und sich dann etabliert. Ich glaube, der hat auch, ich glaube, 4 Pressures zugelassen in über 400 Pass-Blocking-Snaps. War jetzt nicht der Held im Run-Game. Er ist eigentlich auch ein bisschen zu klein und zu leicht für seine Position. Keine 300 Pfund. Aber ja, es ist halt auch, ja, gute Technik hat er, gute Technik und hat was im Kopf. Das, aber viel mehr kann ich jetzt auch nicht aus dem Bauch lesen.
Er ist halt nicht der Athlet für die Position, ja, die sich die NFL teilweise schon wünscht. Also ich denke mal, er würde auch eher in dieses Ted Karras Ding rein vergleichbar sein, weil er eben halt nicht der Athletische ist, aber eben halt ein kontrollierter Blocker. Ja, wie gesagt, und ich sag mal so, du machst sowieso nichts verkehrt, wenn du an deinem letzten Pick auch noch einen soliden Center draftest. So.
Ich verstehe es halt nicht so wirklich, weil er ist halt sehr mobil. Also dafür, also er ist ein leichter Center. Du kannst sein Footwork ist auch gut, aber unsere ganze Line besteht so ein bisschen aus Schränken und Kolossen. Und du hast in der ersten Runde auch nochmal einen Koloss geholt. Und jetzt holst du dir so ein bisschen so was Filigranes in der Mitte. Das verstehe ich dann jetzt irgendwie so vom Ansatz her nicht so wirklich. Außer du glaubst, der kann auch ein paar Pfund drauf bekommen mit richtigem Training, dass der dann, keine Ahnung, nochmal zur Season dann 10 Pfund, 15 Pfund mehr drauf hat. Das kann ich aber schwer einschätzen.
Also ich war halt ob der Reaktion überrascht. Ich habe gedacht, okay, siebte Runde, da sind es dann eben meistens Spieler XY, die du dann wirklich nur noch selten mal irgendwo gelesen hast. Und dann wird dieser Center gepickt und alle, wow, was ein Stil, wieso ist er noch da? Ich lese hier einen Tweet von Jake Liskow, er war ein Top 100 Spieler auf ihrem Board. Also finde ich es faszinierend, dass du so einen den dann offensichtlich doch alle irgendwie zumindest in der Twitter-Internet-Bubble höher gesehen haben, noch in der siebten Runde bekommst und dann
ich freue glaub, ich mich. Jemand, der wirklich College-Spiele ganz schaut, wo du dann auch siehst, was passiert im Pre-Snap, was passiert Post-Snap, wie sind die Kommunikation, da kannst du dann Center viel besser einschätzen. Ich schaue jetzt kein College. Das heißt, ich sehe zwar Tape, aber da siehst du auch nicht, was davor passiert, was da gerufen wird, was deklariert wird. Deswegen ist es immer schwer, von externer Center einzuschätzen. Center ist ganz viel Kopfarbeit, ganz viel Kommunikation und das aus der Ferne zu beurteilen, da weiß ich, wo ich auf meiner Dunning-Kruger-Kurve stehe.
Aber zumindest klingt es so, als könnte er ein potenzieller Nachfolger für Ted Karras sein. Und wenn du den in der siebten Runde findest, dann sage ich da nicht Nein zu.
Zumindest mal ein Backup-Center. Das ist eh was, was wir brauchen. Also da vielleicht ist das sein Ticket ins Team, wenn das sonst keiner kann.
Ja, also ich bin auch zum Beispiel nicht überzeugt von Trey Hill und deswegen halte ich das auch vollkommen richtig, dass wir ein Center geholt haben. Also beziehungsweise den man jetzt nochmal testen kann. Das ist zum Beispiel dann nochmal ein Camp-Battle um den Backup-Position und das braucht dann vielleicht auch Hill nochmal, um sich zu beweisen und zu zeigen, wer eigentlich unser Backup-Center ist nächstes Jahr. Nächste Saison.
Ja, gut. Panther haben wir dann doch nicht gedraftet, sondern der kam dann hinterher.
Genau, bei den UDFAs, aber ich werde jetzt den Teufel tun und alle 200 UDFAs noch vorlesen.
Wir haben doch nicht 200 UDFAs.
Also vorlesen kannst du, aber brauchst du jetzt nichts zu sagen. So.
Nee. Also unsere eigenen. Nee, also weil ich gerne Panther-Tape empfehle, da gibt es tatsächlich ein Highlight-Tape von ihm. Wie heißt der wieder jetzt?
Austin McNamara. Heißt der McNamara, gute Mann, genau. Texas Tech.
Und da hat er, glaube ich, einen 81-Yard-Punt. Also den kann man sich anschauen. Das war ein geiles Ding. Von der eigenen Goal-Line.
Ich wollte doch jetzt so zu einer allgemeinen Einschätzung der Draft-Klasse kommen. Was habt ihr noch einen Take, den ihr loswerden wollt? Habt ihr einen Lieblingsspieler? Habt ihr einen Pick, den ihr gar nicht gemocht habt? Ich kann wieder kein Deutsch. Gemocht habt?
Alles gut, außer
Also ich würde die Klasse erstmal...
Was ist für euch so der Main Takeaway?
Main Takeaway würde ich sagen, ist Zukunft. Wir haben jetzt viele Spieler gedraftet, die was werden können, aber bis auf Burton und auch eigentlich auch Jenkins, beide könnten schon eine größere Rolle dieses Jahr haben, aber sind keine, die wo erwartet wird, irgendwie, dass sie schnell starten können. Und deswegen ist für mich so schon auf das der Draft so ein bisschen auf 25, 26 ausgerichtet gewesen.
Ich würde halt sagen, dass es ein Draft war, wo man klar versucht hat, ein paar risikoreichere Swings zu nehmen. Wenn wir mal die Baseball-Analogie nehmen, dann versuchst du mit diesem Draft eher den Home Run zu hitten, als nur ein Single oder ein Double.
Ich weiß, welchen Artikel du gelesen hast.
es gibt viele Spieler, die enorm hohes Potenzial haben. Und ich hoffe einfach, dass wir mal hier uns richtig entschieden haben und diesen Home Run auch hitten und dann wirklich eine Handvoll Starter mitnehmen können. Das macht es natürlich aber auch umso volatiler. Also die Sturzhöhe oder die Fallhöhe könnte dann halt eben genauso groß sein. Wenn dann ein Mims nicht das wird, was du dir erhoffst, wenn ein Burton vielleicht nach 3 Jahren nicht mehr im Kader ist, weil er nur dummes Zeug macht, wenn ein Eric Aal verletzt ist. Also es gibt hohes Upside, aber es gibt auch ein gewisses Risiko, das du dir eingekauft hast. So würde ich es zusammenfassen.
Ja, sehe ich. Ich finde, das Risiko ist eigentlich überall überschaubar. Zumindest ist es ein Risiko, ein bemessenes Risiko. Aber ich sehe halt, wie Thomas auch schon gesagt hat, Zukunft. Und ich sehe halt auch Potenzial, so wie du es schon gesagt hast, Andrea.
Ja, das also wirklich, absolut.
Dass man guckt, dass man jemanden hat, der ein Star wird. Nicht nur ein guter Spieler, nicht nur ein richtig solider Roleplayer, sondern wo andere Teams in der Liga sagen, shit, den hätten wir auch gern. Ich habe ja schon gesagt, Mims kann ich mir vorstellen, dass er der beste Spieler aus dem Draft werden kann. Das Potenzial hat er. Chris Jenkins ist ein Failsafe. Damit gleichst du ein bisschen Gamble wieder aus. Aber auch, ich sehe einen potenziell guten Spieler. Also mindestens einen durchschnittlichen. Potenziell aber auf jeden Fall besser. Burton, ein Charakter-Gamble, aber du hast einen sehr gefestigten Locker-Room. Den kannst du einfangen. Eventuell ist er erwachsen geworden. Ich glaube, wie heißt der, unser alte der Alabama-Coach?
Nick Saban.
Ja, danke. Wieso immer ich auf den Namen nicht komme. Hat ja auch durchaus warme Worte für ihn gefunden. Und wenige kennen ihn besser als er. Bevor ich jetzt alle durchgehe, ja, du kannst es so fortsetzen. Also jeder hat einfach auch bestimmte Kerntalente, wo er richtig gut ist. Und wenn die Basis drumherum nochmal ausgebessert wird, können das jeweils gute NFL-Spieler werden. Und bei wie viel haben wir jetzt gepickt? 10?
Ja.
Da werden ein paar davon nicht kommen. Wenn du mit 3 Startern aus dem Draft kommst, hast du den Draft gewonnen. Denken wir mal zurück damals. Burrow, Higgins, Wilson. Draft gewonnen, egal was hinterher passiert. Ja, und hier sehe ich auch wieder ein Potenzial, dass du mit 3, vielleicht sogar 4 Startern am Ende aus diesen Drafts rausgezogen bist. Vielleicht nicht Ende des Jahres, aber vielleicht nächstes Jahr.
Okay, gut. Ich glaube, wir sind langsam am Ende. Ich für meinen Teil habe mich noch bei den Leuten zu bedanken, die mit mir die erste Draftnacht verbracht haben. Habe das ja angekündigt und dann ist doch ein nettes Grüppchen zusammengekommen. Ihr beide seid dann auch irgendwann noch dazugestoßen. Das war eine runde Sache. Joint doch gerne den Discord, das ist eine coole Sache. Und dann habe ich für meinen Teil nichts mehr zu sagen und übergebe die letzten paar Worte an Steven und Thomas.
Eins wollte ich noch sagen. Ne? Warum picken eigentlich die Steelers-Spieler, die ich mag? Genau, das war das.
Steelers picken Arschlöcher, du bist ein
Arschloch. Ja, das weiß ich, aber warum machen sie das danach?
Ja, die Steelers haben sehr ähnlich zu uns gepickt, aber die hatten auch einen starken Draft.
Ja, also so Roman Wilson in Runde 3, also Ende Runde 3 noch bekommen. Einfach wieder richtig ekelhaft. So.
Ja.
So, wen hatten sie noch? Wer mir auch gefallen hat. Gut, die erste Runde hat mir nicht so gefallen, Fortanu.
Genau, da reden wir nochmal ganz kurz über die Division.
Ja, Zach Frazier, auch ein guter Pick. So, Center fand ich auch sehr gut von denen. Roman Wilson habe ich gerade schon gesagt.
McCormick finde ich auch einen starken Pick für die vierte. Also der Guard von South Dakota. Ja.
Und dann die Browns, also tiefer brauchen wir jetzt nicht reingehen, würde ich sagen.
Browns fand ich jetzt nicht so stark.
Aber die haben meinen Lieblings-Defense-Tackle für die Mid-Browns gepickt.
Welchen meinst du? Hall? Nee, der war doch
Zweiter. Ja, das ist für mich schon Mid-Rounds.
Also der Zweite ist Mid-Rounds, ach so.
Ja, komm, so spiel wie die Browns gepickt haben, kannst du das Ruch jetzt Mid-Round zählen. Was ich schon mal schön fand, ist, dass die Ravens nicht in den ersten Runden nicht so gut gedraftet haben, meiner Meinung nach.
Jetzt wollte ich eigentlich beenden und jetzt fangt ihr noch einen Division-Talk an.
Ja, das ist
dann los, die Ravens. Was war deren erster Runden-Pick?
Genau, Nate Wiggins. Ich bin von dem nicht so überzeugt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Der Cornerback von Clemson.
Da war ich jetzt auch nicht der Riesenfan von ihm. Ja, er passt bei Baltimore rein, das auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß, für uns habe ich ihn jetzt nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht. So, und dessen Second-Round-Pick war dann Rosengarten. Das ist, finde ich, zwar ist ein solider, aber jetzt auch nichts, so wie man es sonst von Baltimore kennt, dass der irgendwie so ein Top-Spieler an die draftet.
Elite-Name.
Die sind ins Messer gelaufen, was ich vermeiden wollte, ja. Seht ihr? In der ersten keinen Tackle nehmen und in der zweiten dann noch nehmen, was man kriegen kann.
Ja.
Ja, okay. Und also sind wir jetzt fertig oder wollt ihr noch über den
Was ich sagen wollte, Rashin Ali in der fünften, den sie hatten, da kann man ein Auge drauf haben. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass der in Baltimore effektiv wird. Das kann schon hässlich werden für uns. Aber Wide Receiver mache ich mir bei den Ravens grundsätzlich keine Sorgen. Die können keine Receiver draften und auch schon gar nicht entwickeln.
Nö, das ist das einzige Gute.
Shots fired.
Gut.
Aber Respekt nach Philly noch. Das muss ich sagen, wieder brutal stark.
Ja. So, jetzt sind wir fertig.
Genau. Ja, Philly ist am Ende. Das kann
das wissen wir, dass Philly am Ende ist, aber das brauchst du jetzt nicht so betonen.
Dann, zweiter Versuch. Vielen Dank für die netten Draft-Tage an alle, die dabei waren.
Du wiederholst dich.
Ja, wenn ihr mir reinschwatzt, dann sage ich halt meine Abmoderation nochmal, ist mir eigentlich egal. Wie es weitergeht, lasst euch überraschen. Es wird dann im Sommer sicher auch mal eine German Jungle Pause geben. So viel sei schon verraten. Ich habe fertig. Ihr dürft das letzte Wort.
Dankeschön. Who day and fuck the Steelers.
Genau, fickt euch Steelers. Bis dann.
Ciao, ciao.
Tschüss.